Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Hans Weingartner kommt aus Vorarlberg in Österreich. Dort hat er mal als Skilehrer sein Geld verdient. Später jobbte er als Kanuführer in Kanada. Und irgendwann wurde er Drehbuchautor und Filmregisseur, und zwar mit großem Erfolg. Die fetten Jahre sind vorbei, hat er gemacht, mit Burkhard Klausner oder auch Free Rainer mit Moritz Bleibtreu. Und am Montag hat sich Hans Weingartner mit Wolfgang Heim über seinen neuesten Film unterhalten, gerade in die Kinos gekommen, 303, ein sogenanntes Roadmovie über zwei junge Menschen, die über Gott und die Welt reden und sich auf die Art näher kommen.
Die Welt muss sich verändern, wird alles grundsätzlich in Frage gestellt. Und das ist, finde ich, einfach eine tolle Phase, wenn man das Gefühl hat, wenn man so mit 17, 18 nachts noch auf dem Fahrrad vor dem Haus ja. diskutiert und man denkt so, wow.
Beide stehen ja für was ganz Verschiedenes. Sie steht für sehr viel Idealismus und er steht für sehr viel Realismus, gepaart auch schon mit sowas wie Lebensenttäuschung.
Wenn du das so siehst, also ja, kann man...
So kam es bei mir an, ja.
Was das Politische betrifft, ist er auf jeden Fall schon ein bisschen desillusionierter. Und er glaubt nicht mehr so an das Gute im Menschen. Er hat so diese typisch konservative Weltsicht, dass der Mensch schlecht ist und böse und gemein und kontrolliert werden muss und nur in starren System funktioniert.
Wie waren eigentlich die Drehbedingungen? Also man muss dazu sagen,
Das ist halt das Thema des Films, dass ich das eben nicht glaube, dass der Mensch im Prinzip ein Egoist ist, der nur zum Eigennutz lebt und wirtschaftet.
Was die Drehbedingungen angeht, man sollte vielleicht dazu sagen, der Film ist schon 2015 gedreht worden. Roadmovie bedeutet, fast alles passiert in diesem alten Mercedes-Bus und ein bisschen was drumherum, nicht?
Nee, also meistens passiert schon draußen in der Natur, aber klar unterhalten sie sich auch im Bus. Und es hat sich aber beim Trainer herausgestellt, dass es sehr schwer zu drehen ist im Bus und die können sich natürlich dann nicht, körperlich nicht mehr so gut ausdrücken.
Warum ist es schwer, im Bus zu drehen?
Aber hat 40 Grad und es wackelt alles bei so einem alten Gefährt und hat zu wenig Platz. Und
2018, Film ist in den Kinos. Der letzte Film 2011, warum so eine große Zeitspanne?
Na, ich habe mir zwischendurch auch mal eine Auszeit genommen, um mich wieder mit Neurowissenschaften zu beschäftigen in Berlin an der Charité.
Und was du studiert hast.
Was ich studiert habe ursprünglich. Und hatte ein paar auch familiäre Sachen zu klären. Und dann habe ich mir einfach auch jetzt bei dem Film Zeit gelassen, so lange, bis er einfach richtig perfekt ist. Und die Produktion des Films war so ein bisschen wie der Film selbst, also eine lange Reise, wo man auch den Weg sehr stark genießt, also der Weg als Ziel und wo man wir haben die Seele des Films einfach wachsen lassen, so lange, bis sie so weit war, den Film zu erfüllen. Und so ist es ja auch beim langsamen Reisen. Die Indianer sagen dazu, die Seele reist mit.
Würdest du sagen, oder würdest du so weit gehen zu sagen, der Film ist auch eine Metapher für Europa? Für ein Europa ohne Grenzen, wo man überall wunderbar durchkommt?
Ja, ich finde das wunderschön, wenn man den Film als Metapher für Europa begreifen würde. Ich liebe die Idee Europa. Es ist einfach großartig. So viele Nationen zusammen gemischt und ohne Grenzen. Und du kannst einfach, wenn du da durchreist, merkst du erst, wie großartig das ist, wie viele Kulturen und Sprachen du entdecken und erleben kannst. Und im Endeffekt sollte Europa ein Modell sein für die ganze Welt, weil wir unsere globalen Probleme, die Erderwärmung, nur als Weltgemeinschaft lösen können.
Der Mann hat ein Gespür für den Film und er weiß, wie man die Schauspieler kitzelt und das Optimale rausholt für die Szene, die jetzt gerade im Moment gedreht wird. Regisseur Hans Weingartner werden diese Fähigkeiten nachgesagt und sie kamen auch zum Tragen in der Zusammenarbeit mit Daniel Brühl, inzwischen einer der erfolgreichsten deutschen Darsteller in Hollywood. Mit ihm hat Hans Weingartner den Film Das weiße Rauschen gemacht und die Chemie hat einfach gestimmt zwischen den beiden.
Erstens waren wir ein super Team, wir haben super harmoniert. Zweitens habe ich ihm halt sehr, sehr viel Freiraum gegeben und ich habe ihm das Gefühl gegeben, dass alles, was er tut, gut ist und okay ist.
Ja.
Und dann habe ich, glaube ich, es auch noch geschafft, meinen eigenen Wahnsinn. Ich war damals auch wirklich noch ein ziemlich durchgeknallter Typ und quasi auch zu vermitteln und ja. Und dass er dann wieder in sich auch seinen Wahnsinn guckt, weil wir denken ja immer, wir sind so ganz sicher und weit entfernt vom Durchdrehen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ne?
Habt ihr da auch sowas wie eine Seelenverwandtschaft entdeckt, Daniel Brühl und du?
Auf jeden Fall. Wir sind seelenverwandt und verstehen uns super, aber wir fetzen uns auch und diese Energie kommt dann und kam dann auch in den Film rein.
Ganz anderer Schauspieler. Ein paar Jahre später, die Hauptrolle in Die fetten Jahre sind vorbei, Burkhard Klausner. Wie war es mit Burkhard Klausner?
Oh, das war wunderschön, ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten. Wir sind auch völlig seelenverwandt, ein Herz und eine Seele.
Was
wir
ist
lieben
das
uns.
Besondere
und
an das, diesem
wenn du
Schauspieler?
Schauspieler wenn, du dich lieb, wenn, wenn man sich liebt als Schauspieler und Regisseur, dann kommen die besten Ergebnisse raus, weil das Vertrauen dann da ist.
Was an dem ist so besonders gut? Wie würdest du das beschreiben?
Er ist offen und er ist Kind geblieben. Auch mit seinen 60 Jahren, er ist ein Kind geblieben. Er sieht die Welt mit offenen Augen, er ist zu allem bereit. Er liebt es, hat keine Angst davor, sich fallen zu lassen. Und ihm ist nichts peinlich. Er hat eine extreme Spielfreude. Und das liebe ich einfach in der Arbeit. Wenn ausprobieren, rumspielen, wenn man zusammen wie auf dem Kinderspielplatz ist und keine Angst hat. Und das mit vielen Schauspielern ist das Problem, sie wollen gut sein, sie setzen sich unter Druck und sie denken, es ist alles so streng und wir müssen einen tollen Film machen und oh Gott, aber das ist der falsche Ansatz, finde ich jetzt. Mein Ansatz ist, das laufen zu lassen und zu spielen und auszuprobieren und wenn es nicht geht, dann probieren wir es halt anders. Und,
okay.
Und so eine Art Schauspieler ist Burkhard, der das eben auch selber sehr gerne macht.
Wie war es mit Moritz Bleibtreu?
Mit Moritz Bleibtreu gab es mehr Friktion.
Ja.
Er arbeitet gern anders.
Mhm.
Er hat gern ganz genaue Vorgaben und Anweisungen. Und da tat ich mich ein bisschen schwer.
Mhm.
Letztendlich ist es trotzdem toll geworden. Aber da hat er auch sehr viel selber gestimmt.
Aber da war die Seelenverwandtschaft nicht ganz so groß wie bei den beiden anderen.
Das stimmt, ja.
Ja. Gibt es einen Schauspieler, wo du im Nachhinein sagen würdest, mit dem konnte ich von Anfang bis Ende gar nicht?
Nee, weil dann hätte ich ihn nicht ausgesucht. Das checke ich ja beim Casting, ob wir uns verstehen.
Oder gibt es einen Schauspieler, wo du dann im Nachhinein gesagt hast, ich habe mich getäuscht in dem?
Nee.
Auch nicht?
Mm-mm. Ich habe mich auch mit Peter Schneider super verstanden, zum Beispiel.
Der welche Rolle gespielt hat?
Der hat den Martin Blunt gespielt, in die Summe meiner einzelnen Teile.
Ja, 2011. Was war das Besondere an dieser Zusammenarbeit?
Also ich glaube, ein sehr wichtiges Kriterium, wenn du deine Schauspieler suchst oder sie dich, ist eben, wie gut man sich versteht und dass man auch mal zusammen irgendwie ein Bier trinken gehen kann.
Der Filmregisseur Hans Weingartner war das bei Wolfgang Heim in SWR1 Leute der Woche. Schärfere Kontrollen an den Grenzen, immer mehr Gewalt gegenüber Beamten und Rettungskräften, Extremismus von links und rechts. Das sind alles Geschichten, mit denen sich aktuell unsere Polizisten beschäftigen müssen. Jörg Radek zum Beispiel, der stellvertretende Chef der Gewerkschaft der Polizei. Und als er am Dienstagvormittag bei Wolfgang Heim in der Leute-Sendung saß, wurde gerade in Berlin der neue Verfassungsschutzbericht veröffentlicht. Mit der Erkenntnis, dass es hierzulande immer mehr und immer brutalere sogenannte Reichsbürger gibt. Jörg Radek hat das eingeordnet und kommentiert.
Offensichtlich haben wir hier in der Vergangenheit ein Phänomen gehabt, das nicht so von staatlicher Seite aus beobachtet wurde. Dass man ziemlich schnell zum Urteil kam, das sind alles nur Spinner. Und wenn man solchen Spinnern den Raum gibt, dann entwickeln sie sich zu einem Problem. Und das Problem haben wir jetzt offensichtlich.
Also ganz offenkundig eine Fehleinschätzung. Jetzt sieht es so aus, dass man diesen Reichsbürgern unterstellt, sie seien bereit für schwerste Straftaten. Was sind schwerste Straftaten?
Schwerste Straftaten, das geht immer einher mit Tod, Totschlag, Mord. Ich erinnere nur daran, dass bei einer versuchten Festnahme ein Spezialist des SEK, und die gehen schon besonders behutsam vor und machen eine Risikoabwägung, dass der getötet wurde. Das zeigt also, welche kriminelle Energie in dieser Vereinigung steckt.
Ansonsten in diesem Verfassungsschutzbericht auch die üblichen Verdächtigen, in Anführungsstrichen, also Linksextremisten, vor allem auch Rechtsextremisten und islamistische Gefährder. Wie schätzen Sie diese Szene ein?
Ja, sie ist da. Man muss insbesondere, was den politischen Extremismus anbelangt, muss man sehr aufmerksam sein. Man darf da nicht nur immer auf die eine Seite schauen und die andere dabei ausblenden. Man muss das insgesamt, den politischen Extremismus in einer Demokratie immer als insgesamt betrachten. Da hilft es auch nicht, aus parteipolitischen Gründen den einen oder anderen zu bevorzugen in der Nichtbeachtung, sondern immer gesamtheitlich. Ja. Und auch den islamistischen Terrorismus darf man auch nicht, oder Extremismus darf man auch nicht außer Acht lassen. Da liegt Spannung drin.
Wobei das, was Sie gerade gesagt haben, in der Tagespolitik ja durchaus passiert.
Das ist genau eine der Verwerfungen, glaube ich, die wir mittlerweile zunehmend haben, dass weniger das Polizeitaktische gesehen wird, sondern eher das Verfolgen von politischen Zielen.
Kurz noch ein anderer Aspekt, der jetzt vielleicht quantitativ nicht die ganz große Rolle spielt, aber trotzdem jedenfalls erwähnenswert ist, die zunehmende Gewalt gegenüber Polizisten und gegenüber Rettungskräften.
Da, denke ich, liegt die Ursache in einer zunehmenden Verrohung der Gesellschaft. Das fängt an, wie ich spreche, das fängt oder setzt sich weiter fort, wie ich handle, wie gehe ich in einen Konflikt hinein, bin ich schon von vornherein bemüht, diesen Konflikt nur gewalttätig zu lösen oder bin ich auch bereit, mal zurückzustecken. Aber wir haben das Phänomen insbesondere, dass wir ja als Träger des Staates wahrgenommen werden und das halte ich für besonders verwerflich.
Haben Sie diese zunehmende Gewalt selbst erlebt oder kennen Sie Kollegen, denen das widerfahren ist?
Also der Klassiker ist ja bei der Polizei die Großlage, wenn dann rücksichtslos auf die Polizisten mit Steinen geworfen wird. Das haben wir jahrelang gehabt, aber wir haben jetzt eine Abwanderung der Gewalt, insbesondere wenn es zu Familienstreitigkeiten kommt. Dass dann also die beiden Streithähne sich gegen die Polizisten wenden und gegen diejenigen, die zur Rettung von Menschenleben berufen sind. Und das, denke ich, da müssen wir als Gesellschaft ganz deutlich ächten.
In SDR1 Leute der Woche war das der stellvertretende Chef der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek. Sie ist jung und spielt schon die erste Geige in ihrem Geschäft. Julia Maria Pasch baut hochwertige Instrumente. Sie gilt als Meisterin des Fachs und schon drei Solisten haben ihre Stradivari freiwillig gegen eine Pasch eingetauscht. Vorgestern war die Geigenbaumeisterin aus Wien zu Gast bei Nicole Köster und hat erzählt, worauf es bei ihren Instrumenten ankommt, wie ihre Geigen klingen und wie sie sie anschaut.
Schaut eine Geige eigentlich an wie ein Gesicht, ja? Asymmetrien, lacht sie mich an, schaut sie grimmig.
Wie guckt die denn gerade?
Die schaut nicht so grimmig wie mein anderes Modell. Also ich habe zwei Modelle, das ist eher die freundlichere, ein bisschen rundlich, die Wölbung ist ein bisschen höher, ein bisschen voller gewölbt.
Wo sehen Sie das? Vielleicht können Sie es mal beschreiben, also das Gesicht konkret.
Das Gesicht, im Grunde ist es so, die Geige hat ein Zentrum, wenn man nur den Korpus betrachtet, und das ist da, wo der Steg steht. Also die F-Löcher, das sind die Schalllöcher, die aussehen wie zwei S, das sagen die meisten. Also de facto ist es ein F, aber ein stilisiertes F, aber man denkt zuerst, es sei ein S. Diese F-Löcher, wahrscheinlich schaue ich zuerst die F-Löcher an, ehrlich gesagt, verraten unheimlich viel über die Stilistik des jeweiligen Machers und Bauers.
Sitzen die nicht überall an der gleichen Stelle?
Die sitzen an der gleichen Stelle, aber die sehen unglaublich anders aus. Also da kann man.
Aber ist doch immer die gleiche Form. Was kann man denn daran unterscheiden?
Es ist die gleiche Grundform, also es ist die Idee dieses Fs, aber da gibt es eben Stellungen, am Ende hat man diesen Schaft in der Mitte, diesen Strich und die Kugeln. Und wie die im Verhältnis zueinander stehen, sind die Kugeln etwas mehr eingedreht, stehen sie auf, ist der Bereich oben oder unten spitz oder sehr rund geschnitten, die Klappen, also diese Klappen.
Die Enden im Grunde des S, ja.
Die inneren Enden, genau, sind die schmal, sind die auch aufgestellt, sind sie sehr breit und flach und
ich merke schon, Sie könnten einen ganzen Vortrag alleine darüber halten, aber wenn Sie jetzt eine Geige bauen, was ist denn da das Wichtigste? Ich nehme erstmal an, das Holz vermutlich, oder?
Grundsätzlich ist die Idee das Wichtigste. Man kann eine Geige natürlich, das habe ich in der Schule auch so gelernt, eine Geige zu bauen und nach Formen und nach Schablonen, aber man hat keinen Einfluss auf den Klang im Grunde, wenn man nur blind baut, sage ich mal. Das heißt, man muss zunächst sich eine Idee überlegen, wo will man klanglich hin? Was ist das Konzept des Klanges? Vielleicht auch, wer soll es spielen? Wie spielt diese Person? Und dann überlegt man sich, welche Form passt, aber vor allem, welche Wölbung will ich anlegen? Die Wölbung ist eben das, was den gewissen Widerstand oder die gewisse Freischwingung des Klangkörpers ausmacht.
Muss das nicht immer gleich sein, damit es auch gut klingt?
Nein, eben nicht. Also das ist ja das Schöne, da schauen wir uns wieder die historischen Instrumente an und sehen, es kann so unterschiedlich gebaut sein und es kann trotzdem klingen. Aber es klingt unterschiedlich und das ist das Interessante. Also ich baue Charaktere.
Und wie es klingt, das hören wir gleich, aber wenn ich jetzt bei Ihnen eine Geige bestellen würde, wann würde die ausgeliefert?
In 2 Jahren, 2,5 Jahren.
Warum dauert das so lang?
Nö, ich kann nicht so viele Geigen bauen.
Das heißt, die Auftragsbücher sind voll?
Die Auftragsbücher sind voll, genau. Und ich schaffe einfach nicht so viele Geigen am Ende.
Wie lange dauert es, bis eine fertig ist im Schnitt?
Im Schnitt 2 Monate. Also ich arbeite circa 2 Monate dran, wobei dann auch wirklich Klangarbeit einfließt. Das sind viele Stunden auch.
Was müsste ich für die Geige bezahlen?
Für diese Geige 25.000 Euro.
Die Geigenbaumeisterin Julia Maria Pasch war das in SWR 1 Leute der Woche. Professor Chalit Sehuli ist Chefarzt für Gynäkologie an der Berliner Charité und erlebt als Onkologe immer wieder Situationen, in denen es enorm wichtig ist, die richtigen Worte zu wählen. Wenn er einer Patientin gegenüber sitzt und eine lebensbedrohliche, vielleicht sogar todbringende Diagnose übermitteln muss. Von der Kunst, schlechte Nachrichten zu überbringen, heißt sein Buch. Und in Leute bei Nicole Köster hat Professor Sehuli vergangenen Mittwoch erzählt, worauf es ankommt beim sensiblen Gespräch.
Da fängt es erstmal damit an, dass ich weiß, dass es eine schlechte Nachricht ist. Weil das kann ja für jeden unterschiedlich sein. Also eine schlechte Nachricht ist die Botschaft, die das Leben danach in einen anderen Rhythmus bringt. Das heißt die Achtsamkeit. Ich weiß, es ist eine schlechte Nachricht, die ich jetzt überbringen muss. Und das heißt, bin ich auch bereit, dieses Gespräch zu führen? Und wenn ja, habe ich die richtigen Rahmenbedingungen?
Die sind nämlich?
Zeit und Ressourcen, das auszuhalten. Will ich das überhaupt? Und dann ist ganz wichtig die Warnung. Wenn Sie mit 3 Stundenkilometer in einem Fahrzeug gegen eine Wand fahren und Sie wissen, es ist die Wand, dann wird nicht viel passieren. Wenn Sie aber unvorbereitet gegen die Wand fahren, auch bei 3 Stundenkilometer pro Stunde, können Sie sich sehr schwer verletzen. Also Warnung aussprechen. Ich habe eine schlechte Nachricht.
Dass sich das Gegenüber darauf einstellen kann. Sie weisen darauf hin, dass es als Überbringer schlechter Nachrichten auch ganz wichtig ist, die Möglichkeit des Debriefings zu nutzen. Was heißt das?
So wie man sich in ein Gespräch vorbereitet, zum Beispiel ein rituales Waschen, dass man sich vorbereitet, innehält, tief Luft holt, aus dem Fenster guckt, einen Tee trinkt und dann erst in das Gespräch geht, ist es auch genauso wichtig, das Gespräch zu schließen. Das heißt Debriefing, das Ritualisieren, dass das Gespräch jetzt abgeschlossen ist und ich das auch verarbeiten muss. Und zwar bewusst und unbewusst. Und das bedeutet, dass man zumindest nochmal innehält und sagt, wie war denn der Geschmack? Bin ich zufrieden mit dem Gespräch gewesen? Bevor ich gleich in das nächste Gespräch stolpere und vielleicht Dinge, die nicht reflektiert sind, in das neue Gespräch hineintrage, obwohl es unterschiedliche Themen, obwohl es unterschiedliche Menschen sind.
Was ist ganz entscheidend für Angehörige? Was ist entscheidend für den oder diejenige, die diese Nachricht erhält? Was ist da ein Punkt auf einer Checkliste, der extrem wichtig ist?
Was wir aus den Studien erfahren haben, ist, dass viele Frauen, wenn sie die Diagnose, sie haben Brustkrebs oder sie haben Eierstockkrebs erfahren haben, alleine waren. Und 80% dieser Frauen hätten aber gerne jemanden dabei gehabt, der ihnen Kraft, Stärke, Stabilität gibt. Bedeutet als Konsequenz, wenn sie zu einem Arzt gehen, können sie nicht wissen, ob es auch nicht eine schlechte Nachricht wird. Also seien Sie vorbereitet und nehmen Sie einen Menschen mit, der Ihnen hilft, die gute Nachricht zu feiern und die schlechte Nachricht auszuhalten. Das wäre eine große Empfehlung.
Mit dem Berliner Gynäkologen und Onkologen Chalit Sehuli. Ihm ist es wichtig, dass Ärzte gute, einfühlsame Gespräche mit ihren Patienten führen, vor allem wenn es um schlechte Diagnosen geht. Leider fehlt es aber oft an der nötigen Sensibilität und die Erfahrung macht Professor Sehuli auch regelmäßig. Es mangelt an Zeit und an Geld.
Wenn Sie getaktet werden in 10, 15 Minuten, Sie Gespräche komplizierter Art nur einmal im Quartal in Rechnung stellen können, dann vielleicht 20, 30 Euro für 30 Minuten als Rahmenbedingung bekommen, dann ist das ein Problem und es viel mehr und viel leichter ist, Technik zu etablieren.
Ja, Krankenhäuser sind ja auch Wirtschaftsbetriebe. Viele Ärzte sehen sich natürlich auch gezwungen, dort dann eine gewisse Quote zu machen und die geht nicht über das Gespräch.
Wir haben natürlich die Ökonomisierung in der Medizin, weil das eben das Spiegelbild dieser Gesellschaft ist. Alles wird dosisdichter, die Prozesse werden optimiert. Aber wir müssen uns klar sein, die menschliche Beziehung zwischen Arzt und Patient ist das Kernstück unserer Gesundheit und der Krankheitsbekämpfung. Und das heißt, wir brauchen mehr Zeit, mehr Rahmenbedingungen und auch mehr Qualität. Und deswegen wäre ich mehr als glücklich, wenn wir gesellschaftlich da einen Schulterschluss endlich führen
würden. Wenn Sie Qualität einfordern, es gibt den Skandal um gestohlene Krebsmedikamente aus griechischen Krankenhäusern, dann der Bottropper Apotheker, der Krebsmedikamente gepanscht hat, jetzt zu 12 Jahren Haft verurteilt wurde, gibt es nicht noch ein ganz anderes Problem, dass es überhaupt kein Vertrauen mehr in die Medizin gibt, zum Teil auch aus guten Gründen?
Wir haben wirklich Patienten befragt, ob sie glauben, dass der Arzt die Wahrheit sagt. Und wir waren wirklich erschrocken, dass bis zu 1/3 der Frauen mit Brust- oder Eierstockkrebs gesagt haben, sie glauben, dass der Arzt nicht ganz die Wahrheit sagt. Und das ist ein Alarmsignal, weil wie sollen sie über Sicherheit, über Empathie, über Vertrauen sprechen, wenn sie nicht vertrauen können? Und deswegen spreche ich das sehr proaktiv an und sage, ich lüge nicht in der Medizin. Alles, was gesagt wird, muss wahr sein. Das heißt nicht, dass man alles sagen muss, aber das, was man sagt, muss wahr sein. Dass man weiß, wogegen man kämpft. Was ist der Preis? Wie viel Kraft, Zeit und Energie investiere ich wofür? Und das geht nur auf Basis der Wahrheit.
Aber Sie haben gerade einen Halbsatz gesagt, dass man nicht alles sagen muss. Ist nicht genau dieser Satz entscheidend, weil auch dadurch das Vertrauen schwindet, dass man den Eindruck hat, ja, alles wird mir sowieso nicht gesagt. Und genau da ist diese Vertrauenslücke.
Natürlich dosieren Sie das und fragen die Patientin, wie viel Wahrheit und wie viel Detail sie braucht. Natürlich. Und Sie müssen natürlich nicht bei einer Krebserkrankung sofort mit der Prognose beginnen. Natürlich antworten Sie, wenn sie nach der Prognose fragt. Aber natürlich muss man doch nicht alles, was man im Studium gelernt hat und alle Geschichten, die man im Leben erfahren hat, in einem 15-Minuten-Gespräch packen. Das ist damit gemeint. Natürlich soll man alles sagen. Und in unseren Studien war das so, dass die Patienten gar nicht über die Masse der Informationen unzufrieden waren, sondern mehr um die Erklärungen, die sie sorgten, weil sie der Arzt viel erzählt hat, viel Monologie, aber nicht nachgehakt hat.
Vielleicht auch mit Fachbegriffen, die man nicht versteht.
Genau.
Der Berliner Mediziner Khalid Sehuli war das bei Nicole Köster in SWR 1 Leute der Woche. Vielleicht ist es ja ein Trost, dass wir nicht alleine sind mit dem Problem, sondern ganz viele Menschen überall im Land momentan bei den Temperaturen nachts nicht optimal schlafen können. Ist halt so. Professor Till Rönneberg geht's da auch nicht anders, obwohl er Schlafforscher und Chronobiologe ist. Aber er weiß, was möglicherweise helfen könnte.
Auf jeden Fall muss man verstehen, dass man nur dann schlafen kann, wenn das Gehirn kalt wird. Und das Gehirn hat natürlich bei dieser Hitze viel größere Schwierigkeiten, kalt zu werden. Jetzt sage ich etwas, was nur Leute machen dürfen, die von ihrem Herz-Kreislauf-System her sehr gesund sind. Die sollen kalt duschen und sich nicht abtrocknen und nass ins Bett legen. Der Körper macht auf, die Haut macht auf und die Hitze kann entweichen, weil nämlich durch die Verdunstungskälte an Beinen und Armen sehr viel Hitze abgeführt werden kann. Das wäre schon mal gut.
Und das unter Umständen mehrfach wiederholen pro Nacht wahrscheinlich.
Das kann man auch wiederholen. Man kann halt bei Hitze nicht so gut schlafen. Und wenn man wach ist, dann ist das Schlimmste, was man machen kann, zu glauben, dass Schlaf nur dann gut ist, wenn man 8 Stunden durchschläft oder 7. Wenn man aufwacht, sollte man sagen, okay, offensichtlich kann ich jetzt nicht schlafen. Das ist so mal nur mal so und damit muss ich leben. Den Stress rausnehmen, das ist ganz, ganz wichtig.
Sie haben sicherlich auch eine Meinung zur Frage von Nadja Puhl aus Mann. Sie sagt nämlich, warum werden eigentlich im Krankenhaus, warum wird das Frühstück dort zu so einer unchristlichen Zeit serviert?
Das hat einen ähnlichen Grund, warum Jugendliche immer noch um 8 Uhr oder sogar um 7 Uhr in die Schule gehen müssen. Nämlich, das ist praktisch für diejenigen, die das Krankenhaus betreiben und nicht böser Wille, sondern es ist einfach praktisch. Es ist natürlich Blödsinn, denn jetzt, wo wir selbst einen Nobelpreis für die innere Uhr bekommen haben,
drei Wissenschaftler,
sollte man endlich kapieren, dass das also nicht was für Sensibelchen ist, sondern dass es ein echtes Phänomen ist und darauf eingehen. Und es ist so, dass nachgewiesenermaßen auch bei Frühgeborenen, wenn man auf die innere Uhr eingeht, sind alle Patienten schneller aus dem Krankenhaus wieder draußen. Und insofern, wenn es irgendwo einrichtbar ist, sollte man herausfinden, was für ein Chronotyp, also eher in Richtung Lerche oder eher in Richtung Eule, dieser Patient ist, und dem sollte man dann Rechnung tragen.
Da können wir gleich die Frage von Peter aus Neckar-Gerach anschließen. Er möchte nämlich auch Tipps für Schichtarbeiter, und zwar über die unterschiedlichen Modelle. Er sagt einmal 5 Tage früh, spät, Nacht, dann gibt es das Wochenende frei. Oder ist Modell 2 besser, 2 Tage früh, spät, Nacht und dann 3 Tage frei?
Also das kann man so in der Kürze überhaupt nicht beantworten, weil es auch viel zu viele Schichtsysteme gibt. Grundsätzlich ist es so, je öfter man in seinem eigenen Schlaffenster schlafen kann, desto besser ist es für den Schichtarbeiter. Das heißt also, es ist wahrscheinlich besser, die unangenehmen Schichten oder überhaupt die rotierenden Schichten in ein paar Tage kompakt zusammenzupacken und dann sehr viel länger frei zu haben. Das ist sozial vielleicht nicht ganz verträglich mit der Familie, aber für den Schlaf wäre es das Beste. Dazu muss man auch noch sagen, dass man umdenken muss. Wir haben ein Experiment in der Stahlindustrie gemacht, wo wir an den Schichtplänen nichts geändert haben, sondern einfach nur aufgrund des Chronotypes die Menschen in verschiedene Schichten eingeteilt haben, sodass Frühtypen kaum noch Spätschichten oder Nachtschichten machen mussten. Wir haben nichts an der Produktivität verändert, aber wir haben dafür gesorgt, dass alle eine Stunde länger schlafen konnten. Und diese Dinge müssten noch viel mehr vorangetrieben werden, auch von den Firmen selber, denn eine Investition in die Gesundheit und die Produktivität des Mitarbeiters ist eine gute Investition.
Professor Till Rönneberg kennt sich aus mit Lerchen und Eulen, weiß genau, wie Frühaufsteher und Nachtmenschen ticken und hat bei seiner Arbeit in München als Chronobiologe und Schlafforscher die Erkenntnis gewonnen: Es gibt nichts in unserem hochkomplexen Körper, bei dem die innere Uhr keine Rolle spielt. Am Donnerstag bei Nicole Köster hat er dann auch beschrieben, woran man merkt, wenn diese innere Uhr mal aus dem Takt geraten ist.
Wenn man zum Beispiel in eine andere Zeitzone fliegt, was ich dummerweise immer mal wieder mache, dann merken sie natürlich, dass die zu Hause geblieben ist, die innere Uhr, und dass sie nicht schlafen können, weil es zu Hause noch nicht Nacht ist, oder sie wollen schon schlafen, obwohl es dort, wo sie gelandet sind, noch nicht Nacht ist. Sie kriegen
der klassische Jetlag.
Ja, der klassische Jetlag ist eigentlich die beste Art und Weise, seine innere Uhr kennenzulernen, weil dann haut sie richtig rein und dann zeigt sie einem auch, wie wichtig sie ist, weil man fühlt sich einfach, entschuldigen Sie das Wort, beschissen.
Also was hilft beim Jetlag?
Ja, sich dem Licht aussetzen in dem Land, in dem man ist, und einfach akzeptieren, dass eine innere Uhr länger braucht. Ich habe überhaupt kein Verständnis für Leute, die sagen, ich muss innerhalb von 24 Stunden oder innerhalb von 12 Stunden umgestellt sein, weil das die innere Uhr nicht macht. Und wenn man das biochemisch machen will, dann halte ich das für falsch. Ich bin eher dafür, dass wir anfangen umzudenken. Wenn es, das gilt ja nur für Geschäftsleute, die anderen können sich ja langsam dran gewöhnen, an die neue Zeitzone. Aber Geschäftsleute sollten einfach verstehen, dass die Leute, die zu ihnen fliegen, in ihrer eigenen Zeit belassen werden müssen, und dass ich derjenige, der zu Hause bin, halt wirklich mal nachts mit dem rede, weil der hat die Reise hinter sich und ich muss ihm in seiner Zeitzone begegnen.
Dann kommt der andere aber auch aus der eigenen inneren Uhr,
ja,
wenn er
nachts
da hockt.
Der kann aus seinem eigenen Bett kommen. Und außerdem ist er der Gastgeber, und ich halte es für besser, dass man die innere Zeit des Hergeflogenen benutzt als Grundlage, und dass man auch vor allen Dingen als Fliegender auf der inneren Zeit der Heimat bleibt und wieder dahin zurückkehren kann, ohne sich umzustellen.
Denn Sie erforschen, welchen Einfluss die innere Uhr auf unsere Gesundheit hat, nämlich welchen. Da haben Sie einige Erkenntnisse gewonnen.
Die kann man eigentlich ganz leicht zusammenfassen. Und wir haben ja schon davon gesprochen, dass die innere Uhr alles organisiert, was im Körper so abläuft, damit es in den Tagesrhythmus passt, in die Zeitraumtag. Und wenn man das durcheinander bringt, dann wird man nicht sofort krank, man bricht sich kein Bein, man kriegt nicht deswegen sofort einen Herzinfarkt, obwohl auch Herzinfarkte dadurch entstehen können. Letztendlich stellt es einen physiologischen Stress dar, der dazu führt, dass alles, was wir bekommen würden, wenn wir 130 würden, immer mehr in unsere echte Lebenszeit reingezogen wird. Das heißt, es ist sehr individuell. Ich kriege alles etwas früher, weil ich nämlich nicht genug schlafe und alles zu falschen Zeitpunkten mache. Und insofern das Optimum meines Funktionierens störe. Und wenn ich das Optimum meines Funktionierens irgendwo störe, dann kommt es dazu, dass ich mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Krankheit bekomme, die ich vielleicht bekommen würde, wenn ich 70 wäre.
Eins gehört.